Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bundestag hat heute für eine Ausweitung der Liste sogenannter sicherer Herkunftsstaaten gestimmt, um Asylverfahren zu beschleunigen. Mit deutlicher Mehrheit beschloss das Parlament einen Gesetzentwurf, in dem Algerien, Marokko, Tunesien und auch Georgien als sicher eingestuft werden. Vertreter von Grünen und Linkspartei votierten dagegen. Kritiker bemängeln Verstöße gegen die Menschenrechte in diesen Ländern. Dem Gesetzentwurf muss auch der Bundesrat zustimmen.
Die Abstimmung im Bundestag kann sich Innenminister Seehofer entspannt anschauen. Hier ist die Mehrheit für sein Vorhaben sicher, Algerien, Marokko, Tunesien und Georgien als sichere Länder einzustufen. Dass die Grünen dagegen sind, könnte trotzdem bald zum Problem für ihn werden, denn die Grünen könnten das Vorhaben im Bundesrat stoppen. Für Seehofer ging es heute also darum, die Grünen für sein Vorhaben zu gewinnen.
Das ist eigentlich der tiefere Sinn dessen, was wir heute vorhaben, diese Staaten als sichere Herkunftsstaaten einzustufen, weil wir dann mehr Zeit, mehr Konzentration, mehr Aufwand dafür verwenden können für die Bearbeitung der wirklich schutzbedürftigen Anträge.
Da Homosexuelle im Maghreb oft kriminalisiert werden, sollen sie im Asylverfahren eine extra Rechtsberatung bekommen, so die SPD.
Der individuelle Anspruch auf Asyl wird eben nicht durch die sicheren Herkunftsstaaten und deren Einführung aufgehoben.
Die AfD stimmt Seehofers Plänen zwar zu, befürchtet aber, dass sie wirkungslos bleiben.
Tatsache ist doch, dass die Antragsteller aus Tunesien, Marokko und Algerien auch nach einer Ablehnung in Deutschland bleiben, weil sie aus den bekannten Gründen nicht abgeschoben werden können.
Die FDP wiederum könnte sich vorstellen, noch viel mehr Länder für sicher zu erklären.
In einem ersten Schritt könnten so mindestens 14 Länder auf eine weitere Einstufung geprüft werden.
Für die Grünen undenkbar. Wer Länder als sicher einstufen wolle, müsse erst Druck auf die dortigen Regierungen ausüben.
Sie machen sich noch nicht mal mehr die Mühe, das an irgendwelche menschenrechtlichen Konditionen zu koppeln, irgendetwas für die Menschen vor Ort zu erreichen.
Und zu Menschenrechtsverletzungen komme es dort immer wieder, argumentiert die Linke.
Auch die Lage der Frauen in diesen Ländern ist katastrophal. In Algerien gehen Männer, die minderjährige Frauen vergewaltigen, straffrei aus, wenn sie ihre Opfer heiraten.
Abstimmung gewonnen, aber eben ohne die Unterstützung der Grünen. Im Bundesrat droht Seehofer jetzt eine Niederlage.
Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Herkunftsstaaten als sicher gelten und welche Länder bislang dazugehören, hier ein Überblick.
Was sind sichere Herkunftsstaaten? Es handelt sich um Länder, in denen die rechtlichen und politischen Verhältnisse im Grundsatz als stabil gelten. Eine einheitliche europäische Liste gibt es nicht. In Deutschland gilt nach dem Grundgesetz ein Land als sicher, wenn keine politische Verfolgung und keine unmenschliche und erniedrigende Behandlung oder Bestrafung, zum Beispiel Folter, vorliegt. Welche Länder gelten als sichere Herkunftsstaaten? In Deutschland gelten derzeit alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union als sicher, sowie seit 1993 auch die afrikanischen Staaten Senegal und Ghana. Im Jahr 2014 kamen die Balkanstaaten Bosnien und Herzegowina, Serbien und Mazedonien dazu. Im Oktober 2015 wurden außerdem Albanien, Kosovo und Montenegro in die Liste aufgenommen. Warum die drei Maghreb-Staaten und Georgien? Die Anerkennungsquote der Menschen, die aus diesen Staaten kamen, war 2018 sehr niedrig. Sie lag zwischen 0,3 und 2,3%. Von ihrer Einstufung als sicher verspricht sich die Bundesregierung schnellere Verfahren und Rückführungen von Asylbewerbern aus diesen Ländern.
Die AfD hat der Bundestagsverwaltung die Namen von 14 EU-Bürgern vorgelegt, die hinter Spenden aus der Schweiz stehen sollen. Das geht aus inzwischen bestätigten Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hervor. Bundestagsfraktionschefin Weidel war durch Zuwendungen von rund 130.000 Euro aus der Schweiz auf das Konto ihres Kreisverbandes Bodensee in Erklärungsnot geraten. Spenden von Nicht-EU-Bürgern an deutsche Parteien sind illegal. Die AfD gab zu der Sache heute keine Stellungnahme ab. Sie thematisierte im Parlament den Umgang mit Linksextremismus.
am Vormittag im Bundestag. Die AfD initiiert eine Debatte über Gewalttaten von Linksextremisten, stellt Verbindungen zum Anschlag auf ein AfD-Bürgerbüro im sächsischen Döbeln her, auch zum Angriff auf den AfD-Abgeordneten Magnitz in Bremen. Tenor: Die anderen Parteien würden eine Bedrohung von links verharmlosen.
Das zeigt uns doch ganz eindeutig, dass es ihnen gar nicht um den Schutz unserer Demokratie geht, sondern nur darum, den primitiven Erhalt ihrer Macht und ihrer finanziellen Mittel.
Über ihr eigenes Finanzgebaren urteilt die AfD weniger harsch. Umstrittene Parteispenden versucht sie im Rechenschaftsbericht für 2017 nun für rechtmäßig zu erklären. Eine inzwischen zurückgezahlte Großspende aus der Schweiz von über 130.000 Euro für den Wahlkampf von Alice Weidel stamme nicht von einem Schweizer Spender, wie es anfangs hieß, sondern von 14 deutschen und anderen EU-Bürgern. Der Geldfluss für Parteienrechtler dadurch mitnichten legal.
Es ist zunächst einmal deswegen eine illegale Parteispende, weil das Geld über die Schweiz gelaufen ist, weil es aus der Schweiz von einem Schweizer Unternehmen aus schweizerischer Hand kam und deswegen aus dem Nicht-EU-Ausland kam.
Die SPD vermutet bewusste Verschleierung.
Von der Unschuldsvermutung gehe ich bei Frau Weidel nicht aus. Im Gegenteil, das ist absichtliches Verhalten gewesen, um sich im Wahlkampf einen Vorteil zu verschaffen. Der Vorteil war da und letztendlich zu verschleiern, wer die Geldgeber sind.
Einige der angeblichen Weidel-Spender sollen nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung über die Schweiz früher auch Wahlkampfhilfe für AfD-Vorstand Guido Reil finanziert haben. Und auch Parteichef Jörg Meuthen soll einst via Schweiz Wahlkampfunterstützung erhalten haben. Von der AfD zu all dem keine Stellungnahme.
Welche Regeln in Deutschland für Parteispenden gelten, zeigen wir Ihnen auch in einem kurz erklärt auf tagesschau.de. In München laufen die letzten Vorbereitungen für den morgigen Sonderparteitag der CSU. Bei dem Treffen wollen die Delegierten Markus Söder zum neuen Parteichef wählen. Der bayerische Ministerpräsident, der Nachfolger von Amtsinhaber Seehofer werden soll, hat keinen Gegenkandidaten. Weitere Themen sind die Europawahl sowie eine Parteireform.
Markus Söder, der künftige Parteichef, verkörpert den Anspruch, den jeder CSU-Vorsitzende letztlich hat.
Wir müssen weiter die Stammtische und die Lufthoheit mit Stammtischen behalten. Es wäre auch gut, bei ein paar Stammtischen wieder mehr zu sitzen.
Doch die Stammtische zu erreichen, meint Söders Vorgänger, das sei auch in Bayern schwieriger geworden.
Wir haben heute einen Gegensatz zwischen Land und Stadt. Und diese Verbindung, ich möchte sozusagen für die Menschen im städtischen Bereich da sein, aber genauso im ländlichen Bereich. Das ist heute eine größere Herausforderung für die CSU, als sie gestern und vorgestern war.
In der Großstadt bei Jungwählern und bei Frauen zu punkten, für die CSU immer schwieriger. Ein bisschen Frauenförderung reiche da nicht.
Wir müssen auch im Bundestag, bei den Bundestagsabgeordneten, bei den Bundesministern beispielsweise, auch in anderen politischen Ämtern versuchen, Parität zu erreichen.
Mehr Frauen, das ist nur ein Aspekt der Parteireform, die auf dem Parteitag angestoßen werden soll.
Die Basis ist bereit mitzuwirken. Ja, sie erwartet sogar, dass wir uns auf den Weg machen, eine richtige, eine echte Mitmachpartei zu werden, wo man auch ganz neue Möglichkeiten der Beteiligung hat. Wir sind gerade dabei, unsere Mitglieder beispielsweise zu befragen zum großen Thema Europa.
Uneingeschränkt proeuropäisch will die Partei morgen auftreten. Und weil die Wähler Streit und verbal ruppiges Auftreten der CSU abgestraft haben, setzt Söder jetzt auf Harmonie.
Die Frage ist natürlich, ob es der Ministerpräsident und künftige Parteivorsitzende, ob er das durchhalten kann, dann, wenn die Partei unter Druck gerät, wenn er unter Druck gerät.
So könnte etwa ein schlechtes Ergebnis bei der Europawahl den neuen Parteichef schon zu Anfang seiner Amtszeit unter Druck setzen.
Bundesaußenminister Maas hat heute in Moskau und Kiew versucht, den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu entschärfen. Deutschland und Frankreich, so Maas, seien bereit für eine Beobachtermission am Asowschen Meer. Dort, an der Brücke zur von Russland annektierten Krim, hatte die russische Küstenwache zuletzt 3 ukrainische Marineschiffe festgesetzt. Bei den Gesprächen in Moskau ging es auch um den Abrüstungsvertrag INF über das Verbot atomarer Mittelstreckenraketen.
Das Gästehaus des russischen Außenministers war am Morgen die erste Station der Reise. Zu besprechen gab es reichlich, wenig davon erfreulich. Syrien, die Ukraine und der drohende Ausstieg der USA aus einem wichtigen Abrüstungsvertrag. Vor allem in Sachen INF-Vertrag läuft die Zeit, denn im Februar endet ein Ultimatum der Amerikaner. Russland soll bis dahin bestimmte Raketen verschrotten. Auch der deutsche Außenminister verlangte das heute. Moskau besitze neuartige Marschflugkörper, die gegen den INF-Vertrag verstießen.
Das ist nach Auffassung aller NATO-Partner der Fall. Und deshalb kann die Vertragstreue beim INF-Vertrag nur hergestellt werden, indem diese Raketen auch nachweisbar und überprüfbar abgerüstet werden.
Russlands Außenminister bestreitet die Vertragsverletzung. Das ist nur ein Vorwand für die Amerikaner, damit sie den Vertrag aufkündigen können. Schon im Oktober hat Präsident Trump gesagt, man werde das tun. Uns wurde bereits damals gesagt, die Entscheidung sei endgültig. Trotz aller freundlichen Gesten, auch in Sachen Ukraine, gab es kein Entgegenkommen. Vermittlung sei nicht nötig, so Lavrov. Man solle die Ukraine lieber ermahnen, die Minsker Vereinbarungen einzuhalten. Am Abend reiste Maas weiter in die Ukraine. Dort rief er beide Seiten auf, an der Deeskalierung des Konflikts zu arbeiten. Wie schon in Moskau schlug er eine Art Beobachtermission für die Straße von Kertsch vor. Dies könne helfen, einen der Konfliktpunkte zu entschärfen. Kommende Woche, so hieß es heute, will Heiko Maas auch nach Washington reisen. Doch viel Hoffnung, den für Europa so wichtigen INF-Vertrag noch zu retten, gibt es nicht. Denn die Fronten sind nicht nur in Washington verhärtet, sondern auch in Moskau. Das wurde heute sehr deutlich.
Mehr als 4 Monate nach der Parlamentswahl hat Schweden eine neue Regierung. Das Parlament wählte Stefan Löfven erneut zum Ministerpräsidenten. Der Sozialdemokrat führt eine rot-grüne Minderheitsregierung an. Mit der Wahl Löfvens endet eine komplizierte Regierungsbildung. Die Verhandlungen waren schwierig, weil die rechtspopulistischen Schwedendemokraten bei der Wahl im September drittstärkste Kraft geworden waren. Bündnisse mit ihnen lehnten aber sowohl das Mitte-Links-Lager als auch der konservative Block ab.
In Hessen ist Volker Bouffier erneut zum Ministerpräsidenten gewählt worden. In der konstituierenden Sitzung des Landtages in Wiesbaden erhielt er mit 69 Stimmen eine Mehrheit von einer Stimme. So viele Abgeordnete stellen die Koalitionspartner CDU und Grüne. Nach der Landtagswahl vor 3 Monaten hatte sich Schwarz-Grün auf eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses geeinigt.
Bundeskanzlerin Merkel hat die Chancen einer Digitalisierung in der Landwirtschaft hervorgehoben. Damit könne der Umweltschutz, aber auch die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung verbessert werden, sagte die CDU-Politikerin auf einer internationalen Agrarministerkonferenz bei der Grünen Woche in Berlin. Merkel räumte allerdings Handlungsbedarf bei der digitalen Infrastruktur auf dem Land ein. Die Grüne Woche ist bis zum 27. Januar für Besucher geöffnet.
Bei der Grünen Woche stellt der Berliner regelmäßig fest, dass es noch andere Menschen in Deutschland gibt. Hier stoßen öfter Welten aufeinander. Während Ziegen an Zweigen knabbern, sorgt sich nebenan die internationale Agrarpolitiker-Tagung über die weltweite Ernährungssituation. Denn die Bevölkerung wächst und der Klimawandel schreitet voran.
Deshalb wollen wir natürlich auch alles tun, um mit einer nachhaltigen Landwirtschaft das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten zu können. Und das soll den Anstieg der Erderwärmung auf 1,5 Grad oder darunter beschränken.
Die zwei Welten. Zum einen eine Leistungsschau, die zeigen soll, wie hervorragend die Nahrungsproduktion läuft. Zum anderen melden sich Kritiker. Wenn das so weitergehe, drohe eine Katastrophe. Die Nahrungsproduktion in der Welt ist die größte Ursache der globalen Umweltrisiken. Klimawandel, Verlust der Artenvielfalt, Wassermangel, schlechtere Böden. Millionen könnten sterben, warnt das Forscherteam. Der Fleischkonsum sollte um die Hälfte reduziert werden, auch bei Milchprodukten besser nicht mehr als 250 Gramm pro Tag. Allerdings Verbände warnen vor übertriebenen Katastrophenszenarien und die Landwirtschaft halte sich doch an die oft aufwendigen Umweltvorschriften.
Was sollen wir denn noch machen? Es geht hier wirklich darum, dass man sagt, eine Berufsgruppe hält sich an alle ihnen vorgegebenen anspruchsvollen Spielregeln und darf dann auch ruhigen Gewissens beim Verbraucher dafür werben, dass er die Produkte, die in dieser Erzeugung erzeugt werden, auch nutzt.
Hier stoßen Welten aufeinander, aber sie nähern sich auch an. Ökologie verbindet sich zunehmend mit konventioneller Landwirtschaft.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 19. Januar.
Das Hoch über Mitteleuropa bringt uns morgen überwiegend freundliches Wetter. In der Nacht ist es meist trocken, vom Nordosten bis nach Schleswig-Holstein fällt nur ganz vereinzelt etwas Schnee, an der Nordsee Schneeregen, im Norden örtliche Nebel, vom Alpenvorland bis zur Schwäbischen Alb Hochnebel. Am Tag vor allem im Nordosten und ganz im Süden teilweise zähe Nebelfelder oder Hochnebel, sonst Sonne und meist nur lockere Wolken. In der Nacht plus 1 bis minus 13 Grad, am Tag minus 3 Grad in Oberschwaben, plus 4 Grad auf den nordfriesischen Inseln. Auch am Sonntag sonniges Winterwetter, im Süden mitunter etwas Schnee oder Schneeregen. Ähnlich der Montag, nur dass es auch noch im Norden mitunter etwas schneit oder regnet. Am Dienstag ist es verbreitet trocken, im Westen kommen leichte Schneefälle auf.
Um 21.45 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Schule schwänzen gegen die Klimapolitik. Auch in Deutschland machen immer mehr Jugendliche bei den Protesten mit. Und Hightech-Revolution im Kuhstall. Die schöne neue Welt der Bauern. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.